Wir kommen zu einer Forderung, die der City Management Verein aufgestellt hat. In der City Management Verein, ja, was ist das überhaupt und was für Forderungen hat er aufgestellt? Darüber rede ich gleich mit Volker Hink, denn Volker hat wiederum eine Petition ins Leben gerufen für die Verhinderung eines Alkoholverbots in der Erfurter Innenstadt. Denn das ist das, was der City Management Verein letztendlich gefordert hat und warum er das fordert und wer das ist und was vielleicht auch im Gegensatz dazu die Forderungen von Volker Hink und von der AG Wohnen und Stadtentwicklung der Partei Die Linken in Erfurt ist. Darüber können wir jetzt reden. Hallo Volker.
Hallo.
Ich habe es gerade schon gesagt, der City Management Verein hat vor ein paar Wochen Forderungen an die Stadtspitze gestellt und ist damit so ein bisschen in die Öffentlichkeit getreten. Das hat jetzt eure Petition zur Folge gehabt. Aber beginnen wir vielleicht mal einfach bei dem City Management Verein. Wer ist denn überhaupt dieser City Management Verein? Wer ist denn da drin vertreten?
Ja, der City Management Verein ist in seinem Selbstverständnis einfach ein Zusammenschluss von Geschäftsleuten aus der Erfurter Innenstadt vor allen Dingen, unter anderem die Geschäftsführung des Anger 1, die hat sich auch in dem Artikel, in dem sozusagen die Forderung aufgemacht wurde, geäußert und ist einfach eine klassische Lobbyorganisation der Erfurter Innenstadtkaufleute. Sozusagen der größeren vor allen Dingen auch, muss man nochmal betonen, gegenüber, geht jetzt nicht um ganz kleine Lädchen, sondern das Anger 1 ist ja jetzt schon irgendwie bedeutender für die Erfurter Innenstadt.
Du hast gerade, sie haben eine Forderung aufgestellt. Was für eine Forderung ist das denn genau?
Naja, eigentlich haben sie die Forderung aufgestellt, nicht direkt nach einem Alkoholverbot, sondern es war eigentlich die zweite Folge. Die erste Folge war, sie stören die Punks am Angerbrunnen. Die wollen sie weghaben. Das würde ihre Kunden einschüchtern, das würde Erfurterinnen und Erfurter einschüchtern und würde ein schlechtes Image auf die Stadt werfen und dadurch würde ihre wirtschaftliche Tätigkeit leiden und das wäre ja auch schlecht für die Stadt. Und dann haben sie den Bogen geschlagen, haben gesagt, es gab ja schon mal ein Alkoholverbot, so etwas fänden wir wieder sinnvoll, wo ich ja auch dann sagen würde, vielleicht geht's auch nicht nur um die Punks, also es trinken ja möglicherweise auch andere Leute in der Innenstadt Alkohol und die Innenstadt ist ja auch größer als der Anger, also sozusagen da haben sie nochmal einen Hebel aufgemacht, es weiter auszuweiten, aber in erster Linie haben sie sich über diese störende Gruppe erstmal aufgeregt und haben gesagt, das eigentlich in ihrer Pressemitteilung oder in der Presseäußerung am 7. Juli, dazu hätte es schon regelmäßige Runden mit der Stadtverwaltung gegeben.
Das heißt, da liefen schon vorab Gespräche und wenn das City Management oder dieser Verein jetzt gerade das Alkoholverbot wieder aus der Kiste kramt, dann muss man ja auch sagen, in Erfurt gab es ja schon mal Bestrebungen, sowas zu machen. Und da hat es, glaube ich, damals ganz besonders auch um den Innenstadtbereich gedreht und den Bereich um die Krämerbrücke. Und dieses Alkoholverbot gibt es ja nicht mehr und das hat ja seine Gründe. Wie ist das denn damals ausgegangen?
Naja, 2008 ist das Alkoholverbot erlassen worden, 2009 hat jemand dagegen geklagt und 2012, Gerichtsurteile brauchen ja immer ein bisschen länger, gab es ein Gerichtsurteil, wo das Gericht eigentlich damals die Stadt Erfurt ziemlich stark abgewatscht hat, dass sie keinerlei Rechtsgrundlage für ein Alkoholverbot haben, weil es ein Grundrechtseingriff ist und sie diesen Grundrechtseingriff nicht begründen können und sie nicht mal nachweisen konnten, dass in irgendeiner Form durch den Alkoholkonsum vorher eine Gefährdungssituation entstanden ist, also dass da irgendwie Straftaten aufgetreten sind und überhaupt eine ordnungspolitische Maßnahme sinnvoll ist, weil Ordnungspolitik kann sich auch nicht einfach begründen mit, das sieht nicht schön aus. Das muss schon irgendwie einen Grund geben, Ordnung wiederherzustellen. Und nicht mal das konnten sie nachweisen. Das Gericht hat eigentlich die Stadt damals ziemlich vorgeführt, weshalb die Stadt sich dann ja auch nicht entschieden hat, Rechtsmittel einzulegen.
Jetzt wird das allerdings genau vom City Management Verein wieder gefordert. Ist das so ein bisschen was, was Sie mal gehört haben, was wahrscheinlich, vielleicht noch ein bisschen Argumentationshilfe sein könnte? Oder warum wird das jetzt wieder rausgekrampft?
Nee, das Alkoholverbot in Erfurt war ja immer in der Diskussion. Also direkt nach dem Urteil hat der Oberbürgermeister gesagt, eigentlich will er ein Alkoholverbot. Und man müsse jetzt juristisch schauen, wie man die Rechtsgrundlage dafür schaffen könnte, irgendwas Ähnliches wieder zustande zu bringen. 2013 gab es erneut eine Debatte um ein Alkoholverbot. Kann man auch nochmal, wenn man ein bisschen googelt, Presseartikel zu rauszerren, wo nochmal die Idee wieder aufgegriffen wurde. Der alte Ordnungsdezernent Götze hat immer wieder auch öffentlich in Stadtratssitzungen gesagt, eigentlich sucht die Stadt nach einer Möglichkeit, ein Alkoholverbot wieder einzuführen. Und deshalb ist es überhaupt nicht unplausibel, sich als Verein, der erstmal ein konkretes Anliegen hat, nämlich die Punks am Angerbrunnen loszuwerden, wieder auf diese ordnungspolitische Maßnahme zu beziehen.
Jetzt ist das etwas, was euch so ein bisschen sauer aufgestoßen ist und wogegen ihr eine Petition im Internet veröffentlicht habe, um wir Leute dazu einladet, die auch zu unterschreiben und die an unter anderem an den Oberbürgermeister gerichtet ist, an den Ordnungsdezernenten. Jetzt meine Frage an dich, warum diese Petition und was versucht ihr sozusagen so dagegen zu machen? Warum wehrt ihr euch gegen diesen Versuch, irgendwie die Punks vom Anger wegzubekommen?
Genau, also bei der Petition geht es eben nicht so klassisch darum, wie sonst bei Petitionen eine Forderung aufzustellen, zu sagen, die Stadt soll das erfüllen, sondern was uns eher ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist, dass es völlig selbstverständlich schon Runden in der Stadtverwaltung mit einer Lobbyorganisation gegeben hat. Klar, ist wahrscheinlich Bürgerinnenbeteiligung. Die Frage ist immer, welche Bürgerinnen beteiligt werden. Und dann war die Idee, wir nutzen diese Petitionstools, die es in der Zwischenzeit gibt, um einen offenen Brief zu draufzusetzen und möglichst viele Unterschriften zu bekommen und sowas wie ein Gegengewicht, eine Lobby gegen ordnungspolitische Maßnahmen, gegen störende Gruppen in der Innenstadt zu schaffen, am Beispiel des Alkoholverbots, weil in der Auseinandersetzung seit 2008 ist ja eigentlich nie eine organisierte Gegenwehr oder eine Lobby für diese störenden Gruppen in dem Ausmaß gegeben hat, sondern es relativ schnell dann sozusagen auf so einer polizeilichen Maßnahmenebene war und wir gedacht haben, jetzt schon mal frühzeitig das zu problematisieren und vor allen Dingen auch zu problematisieren, dass da ja eine bestimmte Haltung dahinter steht, die sozusagen das City Management da formuliert, nämlich wir sind hier wirtschaftlich tätig, wir sind die, die für die Stadt nützlich sind. Da gibt's Leute, die halten sich im öffentlichen Raum auf, die bringen nichts, die stören nur, die müssen weg. Und wir haben das Recht, quasi das zu tun, weil wir sozusagen Eigentumsrechte haben und auf die wir uns berufen können. Diese Haltung finden wir, gibt's in der Stadtentwicklung schon länger an verschiedenen Punkten. Also ich finde auch die Brüllergarten-Geschichte mit den Anwohnern, die Kulturveranstaltung untersagen, ist ja auch dieses, ich habe meine Eigentumswohnung, ich habe das Recht hier zu bestimmen, was sozusagen in diesem Park passiert, der eigentlich öffentlicher Raum ist, weil sonst mein Eigentumsrecht in Mitleidenschaft gezogen wird, da auch mal gegenzusteuern an diesem Beispiel, frühzeitig eine Lobby dagegen aufzubauen, damit es sich nicht immer weiter verschärft.
Aber abseits von diesen wirtschaftlichen Interessen, wo man sagen kann, ja, da ist der City Management Verein wahrscheinlich ja so, halt einfach eine Lobbyorganisation für Wirtschaftsinteressen, wo man sagen kann, das muss man halt vielleicht auch einfach aushandeln, aber die bringen ja noch andere Sachen ein. Die sagen ja auch, dass zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger sich verunsichert fühlen würden durch die Punks. Inwieweit kann man sowas denn entkräften oder inwieweit spielt dieses Gefühl denn da überhaupt irgendeine Rolle?
Nee, das finde ich schon an sich erstmal ein Riesenproblem, dass im Sicherheitsdiskurs immer mit Gefühlen argumentiert wird. Und zwar immer nur den Gefühlen von bestimmten Gruppen, also von denjenigen, die sozusagen auch produktive Mitglieder der Gesellschaft sind. Die Gefühle von anderen spielen keine Rolle. Das haben wir auch versucht, in dem Brief mal kurz anzusprechen, dass es ja durchaus also eine berechtigte Unsicherheit auf dem Anger geben kann. Also jeden Freitag und Samstagabend gibt es große Männergruppen, die sich auf dem Anger aufhalten. Darunter befinden sich häufiger Nazis. Das ist sozusagen für Migrantinnen und alternative Menschen in dieser Stadt schon mal eine Bedrohung. Aber es ist auch, Männergruppen sind halt auch immer eine Bedrohung für Frauen, wenn sie allein oder zu zweit unterwegs sind oder in sozusagen kleinen Gruppen unterwegs sind. Und was da an sexistischer Anmache kommt, ist auch ein Unsicherheitsgefühl. Nur das kann man halt nicht rein ordnungspolitisch bearbeiten. Also so Unsicherheitsgefühle oder reale Unsicherheiten sind nicht immer nur durch mehr Polizei oder mehr Überwachung, weil was soll ein sexistischer Spruch ist ja nicht kriminalisierbar, Gott sei zum Teil würde ich auch sagen, Gott sei Dank, weil sozusagen beim Kampf gegen Sexismus auch man auch nicht alles irgendwie über Polizeimaßnahmen regeln kann.
Dann, wenn sozusagen dieses Gefühl der Verunsicherung ist etwas, was ihr nicht so wirklich gelten lassen würdet, weil halt irgendwie so Gefühle halt irgendwie auch wahrscheinlich dann eher so instrumentalisiert werden oder auch hineinprojiziert werden in die eigenen Interessen, um die eigenen Interessen noch ein bisschen deutlicher durchzusetzen. Aber eigentlich geht es ja ganz stark um eine Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes und darum, wer sich jetzt in dem Raum anscheinend aufhalten darf. Und gesagt wird, dass Punks sich dann nicht aufhalten sollen. So eine ähnliche Debatte, habe ich das Gefühl, gab es ja im Rahmen der Krämerbrücke, als die umgestaltet wurde, wo ich das Gefühl habe, dass ganz viele von den Punks auch inzwischen von der Krämerbrücke, von den Stufen, auch nach der Umgestaltung irgendwie weggezogen sind, ein paar Meter weiter eher so ans Dämmchen ran. Und wo sich mir so ein bisschen die Frage stellt, wie laufen so Diskussionen im öffentlichen Raum und was für Plätze werden sich sowieso schon immer so ganz allmählich und schleichend vergeben. Und wenn ich gestern durch die Stadt gegangen bin und mal die Augen aufgemacht habe, genau danach, habe ich mir gedacht, irgendwie ist diese Stadt ja schon relativ stark auch geprägt schon irgendwie von Kommerzialisierung. Was ist denn dann zum Beispiel von solchen Sachen wie Werbeaufstellern im öffentlichen Raum zu halten? Weil da ist der Anger ja eigentlich auch an allen Punkten irgendwie gut bestückt und jeder Laternenmast hat irgendwie so ein Dreiangel drumherum, wo Werbung platziert ist.
Ja, das kann man schon problematisieren, dass es diese Werbeaufsteller gibt, aber ich finde sozusagen das größere Problem nicht, dass es Werbung gibt und wirtschaftliche Interessen da irgendwie Raum haben, sondern dass es nichts anderes gibt. Also man muss ja wissen, wie sowas funktioniert. Es gibt ein Stadtmarketing, das ist vergeben worden an eine Firma und die hat einmal Geld gezahlt, also die Vertragsbedingungen auch sind zu äußerst dubiosen Konditionen damals vergeben worden. Oder sehr zulasten der Stadt und die vergibt sozusagen Werbeflächen. Es gibt in dieser Stadt aber quasi keine unkommerzielle Flächen. Also ich kenne es durchaus, dass es Städte gibt, die haben stellen Flächen zur Verfügung für zum Beispiel für Soziokultur, einfach zur Plakatierung. Also dass Veranstaltungen angekündigt werden können. Oder es, also jetzt als Werbeflächen. Es gibt irgendwie, ich kenne das Werbeflächen sozusagen bei Stadtwerke das Stadtmarketing machen, dann durchaus auch mal, wenn irgendwie wieder Nazi-Aufmarsch in Erfurt ist, dass da Plakataktionen gibt, die unterstützt werden. Also dass quasi so eine Werbefläche auch als öffentlicher Raum begriffen wird, während das hier ja komplett weg ist. Und die Verhandlungen mit dem Anbieter Ströer finden gerade neu statt. Ich glaube nicht, dass wir erleben werden, dass die Stadt da rein verhandelt, dass sie ein Zugriffsrecht darauf hat, auf bestimmte Flächen weiterhin in größerem Ausmaß. Geschweige denn, dass auch noch anderen unkommerziellen Anbietern im großen Ausmaß da Fläche zur Verfügung gestellt werden. Also Werbung ist ja nur eine Möglichkeit, die kommerzielle Werbung ist ja nur eine Möglichkeit, so eine Fläche zu nutzen. Man könnte die ja auch nach anderen Kriterien vergeben.
Was für Kriterien könnten das sein?
Naja, man könnte halt sagen, wir wollen zum Beispiel, wir finden es wichtig, dass es in dieser Stadt eine lebendige Kulturszene gibt und es gibt große Werbeflächen irgendwie an hier Straßenbahnhaltestellen zum Beispiel und was weiß ich, jeder kann eine bestimmte Anzahl Plakate an so Flächen anbringen, ja, oder es gibt öffentliche Plakatierungsflächen, da ist uns irgendwie Ordnungs- und Sicherheit jetzt irgendwie mal egal in Fußgängerunterführungen oder so, das kenne ich auch in anderen Städten, dass es das einfach gibt, dass es erlaubt ist, dort zu plakatieren und die Stadt dann halt sagt, gut, dann tragen wir einmal im Jahr die Kosten halt irgendwie diese Unterführung wieder zu säubern und dann irgendwie, das ist aber eine Form von Kulturförderung für uns, weil das unsere Bürgerinnen und Bürger darüber informiert, was es an Kultur gibt. Aber man könnte das natürlich auch mit sozialen Initiativen machen und sagen, wenn ihr eine Kampagne habt zu einem Thema, was weiß ich, die Spendenkampagnen vor Weihnachten, muss man nicht immer alle toll finden und das sind zum Teil auch so Spendenkonzerne und so. Aber es gibt ja möglicherweise auch Projekte, die man sehr sinnvoll findet, zu sagen, hier, da kriegt ihr einfach kostenfrei, ohne dass ihr das kaufen müsst, Flächen zur Verfügung gestellt.
Das heißt, da könnte die Stadt durchaus schon auch noch aktiv werden, um andere Werbeinhalte zu vermitteln oder darauf hinzuwirken, dass da andere Inhalte auch vermittelt werden könnten über diese Werbeprospekte und Werbetafeln.
Genau, also das wäre sozusagen ein partielles Zurückdrängen der Kommerzialisierung. Das ist keine dann Entkommerzialisierung, aber würde wenigstens überhaupt irgendwas anderes vorkommen. Während das gibt es in geringem Maße, so wie ich das sehe, auch schon, aber es frei zur Verfügung zu stellen und offen zu gestalten, für viele gibt es halt eben nicht.
Kommen wir nochmal zurück von den Werbeflächen, die ja auch ein Teil der Kommerzialisierung des öffentlichen Raums sind, zu dieser doch sozusagen nochmal stärker von wirtschaftlichen Interessen oder von vor Ort ansässigen Geschäften geprägten Variante, dass versucht wird, Leute von Orten auch wegzubekommen oder Plätze mit kommerziellen Interessen einfach auch zu besetzen. Jetzt sagt mir auf der anderen Seite manchmal ja auch einfach, dass bestimmte Sachen von Kommerzialisierung ja auch einfach ein gewisses Art von Lebensgefühl oder Lebensflair ausmachen. Also ich denke jetzt gerade an diese ganzen kleinen Cafés, die es irgendwie in der Innenstadt auch gibt, die ihre Stühle auf den Bürgersteig stellen und dann teilweise zwar den Bürgersteig verstellen, aber andererseits laufen Leute auch vorbei und sagen, ach, das ist so ein bisschen fast schon mediterranes Flair und Leute genießen die Sonne da draußen. Auf der anderen Seite, glaube ich, beim Augustinerbräu hier auch an der Krämerbrücke war es damals so, dass daraufhin auf einmal eine Fläche, die vorher ganz gut genutzt wurde, nicht mehr richtig genutzt werden konnte von der Öffentlichkeit, sondern nur noch von Leuten, die den Biergarten besucht haben. Wie kann man sich da denn versuchen, irgendwie einen Kompromiss auszuhandeln oder das den sozusagen einer durchgehenden Kommerzialisierung entgegenzuwirken?
Ich glaube, die Frage ist, wird jemand anders verdrängt? Also das ist genau die Frage am Augustinerbräu ja sozusagen gewesen. Die Kritik war ja nicht, oder macht ein Biergarten auf, wie schlimm. Also wir lehnen Biergarten per se ab, das ist eine Einrichtung, mit der wollen wir nichts zu tun haben. Sondern der Kritikpunkt war, es gibt eine Nutzung der Fläche, die ist nicht kommerziell. Ja, das ist so eine Umsonst- und Draußenkultur, die in Erfurt sozusagen immer mehr Flächen verliert, würde ich sagen. Und da wird jetzt ein kommerzieller Anbieter reingesetzt, weil die Gruppen, die dort sind, eigentlich nicht als störend empfunden werden. Und zwar nicht störend für irgendeinen Gastronomiebetrieb oder so, sondern störend für die anderen wirtschaftlichen Interessen, die touristische Ausstellung der Krämerbrücke als Markenzeichen. Da wurde das als störend empfunden. Und deshalb brauchte man etwas, was da besser reinpasst und was gleichzeitig irgendwie auch Teil eines Konzeptes ist, dass die Leute dort weggehen. So, also um den Augustiner gibt es ja im Prinzip ähnliche Beschwerden wie der Anwohner jetzt, wie irgendwie um die Punker. Also der Augustiner sei dauernd zu laut, es gibt da einen Anwohner, der dauernd irgendwie das Gericht anruft und den Bürgerbeauftragten und so. Und da hat die Stadt es immer verteidigt mit dem Argument, wer eine belebte Innenstadt will, der muss sowas tolerieren. Das hätte man genauso gut über irgendwie die Punker sagen können oder nicht nur, da sitzen ja nicht nur Punker, das ist ja auch irgendwie ein Klischee. Also sozusagen den öffentlichen Raum, Krämerbrücke, wo Leute am Ufer sitzen, ist ja auch in anderen Städten viel üblicher, dass zum Beispiel Parks oder öffentliche Flächen einfach von Leuten als Teil ihrer Freizeitgestaltung genutzt werden, ja, und da halt irgendwie die Leute grillen, im Sommer rumliegen, dass da irgendwie auf dem Rasen massenhaft gespielt werden kann, und das wird als Flair empfunden und das geht sogar, also ich war mal in München im Luisenpark, der wird quasi permanent so genutzt, es geht selbst in Bayern und in München, was eine übelst spießige Stadt ist, da wird es als normal empfunden, während in Erfurt sozusagen andauernd eine Diskussion darüber anfängt, ob man das machen kann und wer den Hundekot entfernt und so, ja klar, also die Städte dort bezahlen halt, dass ihre Parks regelmäßig gepflegt werden, das kostet irgendwie Geld, weil sie das als Dienstleistung für ihre Bürgerinnen und Bürger und als Naherholungsraum begreifen. Das hat auch Flair, würde ich sagen, also
du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, das wäre auch meine abschließende Frage. Wie kann man sich denn als Bürgerinnen und Bürger, vielleicht auch als, ich sage jetzt mal, soziale Randgruppe, mögen es jetzt Punks sein oder Leute, die irgendwie gerade finanziell nicht gut gestellt sind oder wie auch immer, wie kann man sich denn in diesem Kampf um diese Räume und bei dem Kampf um die Stadt halt irgendwie versuchen zu positionieren und halt vielleicht auch verhindern, dass man eben halt rausgedrängt wird? Wie kann man sowas denn versuchen zu organisieren?
Naja, also ich würde ja sagen, wichtig ist frühzeitig sich sowas wie eine Lobby zu organisieren. Da geht es nicht darum, irgendwelche Vereine zu gründen und so Vereinsmalerei zu machen, sondern frühzeitig auch, wenn so Diskussionen anfangen, sein eigenes Recht gegen das Eigentumsrecht der ökonomischen Interessen zu setzen, und die als ökonomischen Interesse der Stadt, wie im Beispiel des Tourismus, und dagegen zu sagen, nur weil etwas einen wirtschaftlichen Nutzen abwirft, ist es nicht mehr wert als mein Recht, mich an dieser Stelle aufzuhalten und mich zu erholen. Weil Grundrechte sind zwar gegeneinander abwägbar, aber wirtschaftlicher Nutzen ist kein Grundrecht von irgendwem. Also die Stadt hat die Stadt ist auch gar kein Subjekt, aber niemand hat das Recht, wirtschaftlichen Nutzen als Recht über ein Versammlungsrecht, über sozusagen den freien Aufenthalt im öffentlichen Raum zu stellen. Im Gegenteil, viele der Räume, die wir als privat begreifen, sind nach juristischer Auffassung überhaupt nicht privat. Also ich habe beim Anger 1 besonders drüber gelacht, weil, also ich würde sagen, als die Geschäftsführung geäußert hat, das Anger 1 ist öffentlicher Raum, das ist dem gar nicht klar. Also es gibt Urteile, die klipp und klar sagen, Bahnhöfe, Flughäfen, also bei der Fraport in Frankfurt, zum Frankfurter Flughafen gibt es ein Urteil, aber auch Einkaufszentren, wenn sie von allen Seiten öffentlich begehbar sind, sind als öffentlicher Raum anzusehen. Man könnte dem im Prinzip eine Kundgebung im Anger 1 anmelden. Also es würde das Erfurter Ordnungsamt übelst überfordern. Aber es gibt gerade bei Gewerkschaften zu Streiks das Recht, dass die Kundgebung auf dem Betriebsgelände machen, wenn es öffentlich zugänglich ist. Also beim Thüringer Einkaufszentrum wurde das gemacht. Man könnte im Thüringenpark Kundgebungen machen, wenn es sind alles öffentliche Räume. Also da ist sozusagen juristisch der Weg eigentlich viel weiter als die Debatte darüber, was wie mit öffentlichem Raum umzugehen ist.
Also könnte man sich auch fragen, ob man nicht im Rahmen dieser ganzen Kampagne oder dieses Versuchs des City-Management-Vereins Punks und ähnliche von der Innenstadt ein bisschen wegzudrücken, nicht genau die Gegenstrategie fährt und sagt, man versucht einfach den Leuten doch nochmal ein bisschen näher auf die Füße zu treten und zu zeigen, dass sie halt einfach, oder dass die Punks und die anderen Leute halt einfach auch Teil der Stadt sind und genauso ein Recht haben, in der Stadt zu sein und man die wirtschaftlichen Interessen vielleicht immer noch unter die Interessen der, der normalen Bevölkerung der Stadt irgendwie stellen sollte.
Ja, genau, und das ist mir übrigens auch wichtig, weil immer über die Punks geredet wird. Es geht nicht nur um Randgruppen. Ja. Ich glaube, dass sozusagen das Beispiel, die Punks am Angerbrunnen, die Alkohol trinken, ist der erste Schritt. Es ging auch damals beim Alkoholverbot nie um nur alternative Jugendlichen. Die haben es sozusagen besonders heftig abbekommen, weil die sich sozusagen auch nicht einfach ordnungsrechtlich unbedingt immer fügen. Aber ich glaube, wenn die Punks dran sind, dann als nächstes die größeren Gruppen von Migrantinnen und Migranten, die sich auf dem Anger aufhalten, dran. Es gibt ja durchaus auch noch andere alkoholkonsumierende Gruppen, die vielleicht eher dem rechten Spektrum zuzurechnen sind, so wie sie sich häufiger mal äußern. Die sind genauso dran, da geht nicht politisch unterschieden. Und ich glaube, wenn man diese Privatisierungssachen weiterdenkt, also warum sollen nicht Straßenmusikanten da sein? Warum soll nicht in den Verhandlungen mit Ströer vereinbart werden, dass Ströer demnächst sagt, sie vergeben den öffentlichen Raum kommerziell, komplett. Also auf dem Anger wird ja bereits, stehen ja schon diese ganzen unseligen, bitte treten Sie in meinen Verein ein und spenden Sie Geld, Sachen. Das kann ich natürlich in so ein Stadtmarketing komplett einfügen. Ich kann auch Straßenmusik in Stadtmarketing einfügen. Wer sagt denn, dass die Leute, die da im Augenblick irgendwie ihre Klampe rausholen und noch ein bisschen was verdienen oder auch, das sind ja häufiger auch mal Migranten, demnächst nicht auch einfach ordnungsrechtlich entfernt werden, weil sie kein Geld an Ströer bezahlt haben? So, also diese Logik frisst sich ja quasi immer weiter. Es trifft dann irgendwie immer mehr Gruppen. Deshalb geht es mir darum, es geht zwar gerade um alternative Jugendliche und Punker, aber es kann sich jederzeit auf deutlich größere Teile der Stadtbevölkerung ausweiten.
Und um dem ein bisschen was entgegenzusetzen, habt ihr eine Petition ins Leben gerufen zur Verhinderung eines Alkoholverbots in der Erfurter Innenstadt. Den Link dazu, den setzen wir auch gleich mal auf die Radioseite. Und wer will, kann da unterschreiben und kann sich auch nochmal die Argumentation durchlesen, warum denn die Argumentation des City-Management-Vereins vielleicht nicht ganz passend für eine Stadt ist, in der eine lebendige Kultur und ein lebendiges Leben stattfinden soll. Vielen Dank, Volker Hink von der AG Wohnen und Stadtentwicklung der Partei Die Linke in Erfurt. Dankeschön.
Ich danke für die Einladung.